Sie hören jetzt eine Sendung des Gemeindehilfsbundes. Wir sind ein bundesweiter gemeinnütziger Verein, der Seelsorge und theologische Orientierung auf biblischer Grundlage im Sinne der Reformation vermittelt. Wenn Ihnen die Sendung gefällt und Sie in Kontakt mit uns treten wollen, freuen wir uns auf einen Anruf oder eine Nachricht per Post, Fax oder E-Mail. Am Ende der Sendung geben wir Ihnen unsere Anschrift, Telefonnummer, Fax, E-Mail-Anschrift sowie unsere Kontonummer bekannt. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Zuhören. Es spricht jetzt zu Ihnen Pastor Dr. Joachim Kochlovius.
So, liebe Brüder und Schwestern, wir kommen zum fünften Zeichen, das Jesus getan hat in der Reihenfolge des Johannesevangeliums. Alle diese Zeichen oder Wunder greifen über sich hinaus. Sie haben eine prophetische Dimension. Die Väter haben gesagt, Jesus ist Prophet, Jesus ist Priester und Jesus ist König. Das war eine sehr sinnvolle Reihenfolge und Aufzählung. Und hier haben wir Jesus als Propheten vor uns. Prophetie ist alles, was ein Mensch in Gottes Namen ausdrückt und weitergibt. Jesus war damals Prophet, als er über diese Erde wandelte. Und er ist jetzt Prophet, weil er der eigentliche Verkündiger ist. Das wollen wir glauben und davon leben wir. So, ich möchte zunächst noch einmal einen Blick werfen auf die sieben Zeichen insgesamt, damit uns diese weitergehende prophetische Dimension der sieben Wunder auch wirklich ganz deutlich und klar wird. Die Hochzeit zu Kana, das erste Zeichen, hatte die Dimension, dass sie uns erinnert an eine ewige Hochzeit, die wir alle haben, wenn wir mit Jesus leben. Die Heilung des kranken Sohnes, dieses königlichen Beamten, hat uns gezeigt, dass unser Glaube, wenn er von Jesus an die Hand genommen wird, einen wachstümlichen Prozess durchmachen kann, vom bloßen Wunderglauben über den Ehrfurchtsglauben bis hin zum wunderbaren Glauben wachsen kann. Die Heilung des Gelähmten hat uns verdeutlicht, dass es ein Heilmittel gibt gegen den Leerlauf des menschlichen Lebens, dass es einen Heiland gibt, der uns aus all diesem Leerlauf befreit. Die Speisung der 5000 hat uns gezeigt, dass es einen gewaltigen Auftrag gibt für alle Nachfolger, nämlich das Lebensbrot weiterzusagen, weiterzugeben. Ja, und heute das fünfte Zeichen, Jesus auf dem See. Ja, dieses fünfte Zeichen sagt uns, dass der Herr gerade in Stürmen und Finsternissen unseres Lebens bei uns ist und dass er uns mit göttlicher Vollmacht gebietet, uns nicht zu fürchten. Ich will auch gleich noch einen Vorausblick auf das sechste und siebte Zeichen geben. Das sechste Zeichen, das wird die Heilung des Blindgeborenen sein und wird uns zeigen, dass wir immer wieder die Öffnung unserer Augen brauchen, um Gottes Herrlichkeit erkennen zu können. Ja, und die Krönung und das letzte und das gewaltigste Zeichen, das siebte Zeichen, wird dann die Auferweckung des Lazarus sein. Jesus besiegt den Tod, ist diese ewig bleibende Botschaft. Alle diese Wunder müssen sich immer wieder in unserem Leben ereignen und sollen sich und werden sich in unserem Leben ereignen. So sind ewigkeitliche Geschehnisse. Und sie füllen eigentlich das Leben eines Christen und geben unserem Leben als Christ dann auch wirklich Ausrichtung, Prägung, Kraft und Ziel. So, nun gehen wir also in dieses fünfte Zeichen hinein. Es ist kurz, aber doch sehr inhaltsschwer. Johannes 6, Verse 16 folgende. Am Abend aber gingen seine Jünger hinab an den See, stiegen in ein Boot und fuhren über den See nach Kapernaum. Und es war schon finster geworden und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Und der See wurde aufgewühlt von einem starken Wind. Als sie nun etwa eine Stunde gerudert hatten, sahen sie Jesus auf dem See gehen und nahe an das Boot kommen. Und sie fürchteten sich. Er aber sprach zu ihnen, jetzt muss man übersetzen, ich bin. In den meisten Übersetzungen steht, ich bin's. Das ist nicht korrekt. Warum, werde ich Ihnen dann gleich in der Auslegung sagen. Ich bin gehört hierhin. Fürchtet euch nicht. Da wollten sie ihn ins Boot nehmen, aber sogleich war das Boot an Land, dort, wohin sie fahren wollten. Diese Episode ereignet sich anscheinend nach den Berichten der Evangelisten unmittelbar nach der Speisung der 5000. Das gibt uns auch einen kleinen Hinweis auf die Örtlichkeit, denn hier sitzen die Jünger im Boot, um nach Kapernaum zu fahren, zu rudern. Und Kapernaum liegt an der Westseite, also wird wohl die Speisung der 5000 an der Ostseite des See Genezareth stattgefunden haben. Und wenn wir die anderen Evangelisten hier mit zu Rate ziehen, dann ordnet es Jesus ausdrücklich an, dass die Jünger abends alleine in die Finsternis hinausrudern. Eine sehr merkwürdige Anordnung. Warum schickt er sie allein in die Finsternis hinaus? Nun, man könnte natürlich sagen, er wollte einmal allein sein. Das wollte er ja oft. Aber ich denke, das ist eine vordergründige Erklärung. Jesus wusste, dass ein Sturm aufkommt und nun schickt er sie in die Finsternis und in den Sturm. Man könnte vielleicht sogar sagen, er schickt sie in die Lebensgefahr hinein. Wenn Touristen am See Genezareth entlang wandern, dann denken sie meistens nicht daran, dass dieser See sehr gefährlich werden kann, dass Fallwinde sehr schnell aufkommen können und diesen See doch zu einem ganz gefährlichen Meer umgestalten können. Ja, also wir gehen davon aus, dass Jesus ganz bewusst die Jünger in die Gefahr hineingeschickt hat. Und das ist schon mal ein Anlass, uns zu fragen, aber nicht nur uns zu fragen, warum wir immer wieder auch in Notsituationen geraten, obwohl wir doch an Jesus glauben, sondern das ist auch ein Anlass, dass wir uns gleich die Antwort geben können. Anscheinend will der Herr das, dass wir durch Krisen, durch Stürme, durch Finsternisse hindurch müssen. Es wäre für ihn ein leichtes, uns all das vom Halse zu halten, aber er schickt uns bewusst da hinein. Hier verbirgt sich göttliche Weisheit. Wir sprachen in diesen Tagen schon von Ohnmacht und Allmacht. Und das ist das Wechselspiel unseres Lebens. Nur in der Ohnmacht erfahren wir die Allmacht. Und deswegen haben wir Ohnmachtserfahrungen so nötig. Es ist eine Liebe und eine Weisheit, die dahinter steckt. Wenn Gott uns in Finsternisse und Stürme unseres Lebens schickt, weil dann und dort Allmachtserfahrungen gemacht werden können und gerade die so wichtig sind für uns. Denn was nützt der Glaube an einen allmächtigen Gott, wenn wir seine Allmacht niemals erfahren? Wir können sie nur erfahren in der eigenen Ohnmacht. Wobei ich gerne noch hinzufüge, dass die Allmacht Gottes ja niemals eine Komplettbeschreibung seines Wesens abgibt. Allah ist auch allmächtig. Aber unser Gott ist allmächtig und liebend zugleich. Er ist in der Lage, und nicht nur in der Lage, sondern er tut es auch immer wieder und an entscheidenden Stellen, seine Allmacht zu beschränken durch seine Liebe. Gott hätte es ohne weiteres in seiner Allmacht verhindern können, dass sein eigener Sohn einen solchen schmählichen Tod erleidet, aber seine Liebe hat ihm die letzte Weisung gegeben, diesen Weg mit seinem Sohn gemeinsam zu gehen. Ja, also so ist das mit der Allmacht und mit der Ohnmacht. Das gibt uns schon zu denken. Und viele Berichte gibt es von Christen, die das ja auch bestätigen. Und ich denke, auch wir könnten da manches hinzufügen. Neulich habe ich gelesen eine Geschichte von Moody. Moody war einer der bekanntesten Evangelisten Amerikas. Und er war ein sehr gesegneter Mann. Und er erzählt, dass er bei einer Dampferfahrt, bei einer Schiffsreise in große Bedrängnisse gekommen war. Und als die ersten Sturmzeichen am Horizont kamen, wie er sich gesagt hat, dass er doch als gestandener Evangelist und Christ jetzt die Todesgefahr meistern wird. Aber wie dann die Stürme nun wirklich einbrachen und das Schiff mit 750 Personen zu sinken begann, da verließen ihn auch. Obwohl er nun mit voller Glaubensüberzeugung in diese Krise hineingegangen war, verließen ihn auch alle seine Haltetaue. Und er geriet in schreckliche Todesangst. Er schreibt, ich dachte, ich sei über die Todesangst erhaben. Und dann musste er zusammen mit allen anderen 2 Tage und 2 Nächte in einem sinkenden Schiff zubringen, das dann im letzten Moment noch gerettet wurde. Und er sagt, er hatte in dieser Zeit nichts anderes als Psalm 91. Es war wohl dunkel gewesen in diesem Schiff und niemand konnte noch etwas lesen und allgemeines Stöhnen und Schluchzen. Und ihm war der Psalm 91 in dieser Lage so wichtig gewesen. Psalm 91, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zum Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Wie wichtig ist es, dass man so einige Gottesworte im Herzen präsent hat. Wir wissen nicht, ob wir, wenn Nöte nach uns greifen, überhaupt noch die Bibel lesen können und haben können. Also es gibt solche absoluten Ohnmachtserfahrungen auch für Christen und sie sind doch auch in der göttlichen Weisheit einprogrammiert und eingebucht. Ein persönliches Erlebnis will ich noch beisteuern. Nach vielen Jahren hatten wir wieder Kontakt zu einer ehemaligen Konfirmandin, die ich in Berg in Oberfranken irgendwann in den 70er Jahren konfirmiert hatte. Wir hatten den Draht vollständig verloren, wir waren ja nach Norddeutschland gezogen. Und nun gab es wieder einen solchen Kontakt und sie berichtete uns ihre Lebensgeschichte. Und das hat uns doch sehr erschüttert. Sie gehörte zu denen, die schon im Konfirmandenunterricht zum Glauben gekommen waren und ist ihren Weg als bewusster Christ gegangen, hat auch einen gläubigen Mann geheiratet. Und dann erzählte sie, dass ihr Mann gerade eine neue Stelle angetreten hatte und zum Vorstellungsgespräch unterwegs war und sie hat ihn begleitet. Und auf dieser Fahrt geschah ein schreckliches Unglück. Es ist jemand frontal den beiden also ins Auto gefahren und der Mann war entsetzlich kaputt, verstümmelt und lag 6 Wochen im Koma und es war überhaupt nicht absehbar, ob er überhaupt durchkommt. Und zu allem Unglück hat die Firma, die ihn einstellen wollte, dann angesichts der neuen Situation ihm die Stelle wieder weggenommen. Und es war also in jeder Beziehung eine große Not und sie berichtete uns, dass sie ein halbes Jahr nicht beten konnte. Mein Bibellesen war auf Eis gelegt, sagte sie. Sie hatte keinen inneren Draht mehr, weil ja, diese Finsternis so an ihrer Seele nagte, aber sie wusste, dass andere für sie beten. Und sie ist durchgekommen und Gott hat dann alles wiederum wunderbar zum Besseren gelenkt. Ja, es gibt solche Situationen, da sind wir vollständig lahmgelegt, da sind wir ganz und gar ohnmächtig, die Sinne sind benebelt und auch der Glaube liegt auf Eis und manche können dann auch nicht mal mehr beten. Und da sollten wir uns gar nicht allzu sicher sein unseres Glaubens, so wie der Moody gemeint hat, dass er die Todesgefahr doch vollständig in der Hand haben wird, so ist es eben nicht. Da kommt ein Sturm auf, da kommen Finsternisse auf und es zerbröselt uns alles. Ja, das ist die Situation der Jünger. Es war schon finster geworden, Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Der See wurde aufgewühlt von einem starken Wind. Die Notsituationen werden in der Bibel immer nur ganz knapp geschildert. Die Bibel hat gar kein Interesse an großen Sensationsgeschichten. Und wenn etwas sehr zaghaft berichtet wird, dann muss man sich eigentlich die Situation sehr schlimm vorstellen. Wenn es hier heißt, die See wurde aufgewühlt von einem starken Wind, dann kann man sich das also doch lebhaft vorstellen. So, und jetzt geschieht etwas vollkommen Unerwartetes und Außergewöhnliches. Inmitten von Finsternis und Sturm sehen die Jünger Jesus auf dem See gehen und nahe an das Boot herankommen. Hier in der Johannes-Version hören wir nichts Näheres, wann das war, aber die anderen Evangelisten beschreiben die Zeit. Das war die vierte Nachtwache. Die vierte Nachtwache, das ist die Zeitphase zwischen morgens 3 Uhr und 6 Uhr. Man kann sich also vorstellen, wenn die abends losgerudert sind, was die für Stunden bis dann schon hinter sich haben mussten. Spät kommt Jesus, aber nicht zu spät. Gott kommt nie zu spät. Und das merken wir auch hier. Gibt das schöne Lied, Harre meine Seele, das kennen wir alle. Wenn alles bricht, Gott verlässt uns nicht. Größer als der Helfer ist die Not ja nicht. Das ist auch ein Ausdruck, dass Gott letztlich das Heft in der Hand behält und Ort und Zeit sehr wohl zu bestimmen weiß. So, nun müssen wir sehr achten auf das, was jetzt geschieht. Das ist ja nun alles sehr kurz, sehr prägnant beschrieben. Alles hat ja ein besonderes Gewicht. Im Grunde sagt Jesus nur zwei kurze Minisätze, aber die reichen. Und die lösen die Situation und die verändern alles. So, er spricht, so geschieht's. Das ist eines der allerwichtigsten Worte, finde ich, überhaupt in der Bibel. So, er spricht, so geschieht's. Psalm 33, 9. Gibt auch andere ähnliche Worte. Römer 4, 17. Gott ruft dem, was nicht ist, dass es sei. Gott spricht ins Niemandsland hinein und plötzlich ist etwas vorhanden. Bei Jesaja gibt es die Stelle, nicht wahr, dass Gott aus Wüste das blühende Gartenland erschafft. Das sind alles Hinweise auf die schöpferische Kraft des Wortes Gottes. Und die müssen wir hier jetzt im Hintergrund natürlich bedenken. Wenn Jesus etwas sagt, dann ist es eben nicht Schall und Rauch. Dann geschieht etwas. Sehr interessant, das hebräische Wort für Wort, davar, heißt gleichzeitig auch Sache und Tat. Also das Wort ist etwas Lebendiges, das Wort Gottes. Da geschieht etwas. So, und was sind das nun für kurze Sätze? Die haben es in sich. Der erste Satz ist ein absolut kurzer Satz, ich sagte es vorhin schon, ich bin. Wir sind natürlich die andere Übersetzung gewöhnt, ich bin's. Das klingt dann so, als ob Jesus bestätigt. Also, ich bin's wirklich, hier. Hört meine Stimme, seht meine Gestalt. Ich bin kein Gespenst. Gibt ja auch einen Sinn, nicht wahr? Wenn man ich bin's übersetzt. Aber das gibt der Urtext nicht her. Im griechischen Text steht schlicht und ergreifend ich bin. Und wer das Johannesevangelium kennt, der kennt die ich bin Worte. Und der weiß, dass sie alle eine ganz besondere Bedeutung haben. Darf ich mal die sieben Ich-Bin-Worte uns nochmal in Erinnerung rufen? Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich bin der wahre Weinstock. Das sind die bekannten sieben Ich-Bin-Worte. Aber normalerweise werden die auch nur als schöne Vergleiche angesehen und bedeuten doch in Wirklichkeit viel mehr. Denn sie gehen alle zurück auf die Selbstoffenbarung Gottes vor Mose in 2. Buch Mose 3. Sie kennen diese Geschichte am brennenden Dornbusch, wo Gott seinen Namen offenbart. Genau mit diesen Worten. Mose fragt, ja, was soll ich denn sagen? Wenn mein Volk mich fragt, wer hat mich denn geschickt und wer bist du denn? Und wer soll uns jetzt aus der Gefangenschaft herausführen? Und da antwortet Gott, ich bin. Luther übersetzt, ich bin, der ich bin. Manche übersetzen, ich werde sein, der ich sein werde. Und aus dieser Selbstoffenbarung entspringt ja dann der Name, der hebräische Name Gottes, Yahweh, den man eigentlich nicht übersetzen kann und den die Juden ja auch gar nicht in den Mund nehmen, weil sie ehrfürchtig sind vor der Heiligkeit des Namens Gottes. Aber ich glaube, vom Neuen Testament her gibt es doch einen Zugang zum Verständnis dieses Yahweh-Namens. Denn Gott ist der, als der er sich durch sein Handeln erweist. Es gibt im Hebräischen, das muss ich Ihnen bei dieser Gelegenheit kurz mal sagen, nur ganz wenige abstrakte Begriffe. Unsere deutsche Sprache hat ja viele abstrakte Begriffe, nicht wahr? Liebe, Freude, sind ja alles Begriffe, die ja auch alle einen Sinn und einen Klang haben. Das Hebräische hat kaum solche Begriffe, sondern lebt von den Verben, lebt von dem Tun, lebt vom Tun Gottes. Also sehr interessant. Gott ist ein tätiger Gott. Gott ist nicht fixierbar mit Begriffen. Im Koran gibt es 99 Begriffe, die Allah beschreiben. Das gibt es eigentlich nicht. Natürlich gibt es auch Anklänge, 1. Johannes 4, Gott ist Liebe, das kennen wir. Aber er ist nur deswegen Liebe, weil er liebt. Gott ist nicht einfangbar mit Substantiven. Gott ist ein handelnder Gott. Gott ist unablässig am Handeln. Das kommt in der hebräischen Sprache sehr gut rüber. Und wenn Gott sich vorstellt mit dieser Selbstoffenbarung, ich bin, dann muss man das so verstehen und so übersetzen. Ich bin derjenige, als der ich mich in meinem Handeln an euch noch erweisen werde. Das ist damit gemeint. Und wie würde sich ein Israel erweisen? Ja, wirklich, als ein wunderbarer, majestätischer, liebender, treuer Gott, der dieses Volk trägt und erträgt und trotz Ungehorsam zum Ziel bringt. Ich bin der, als der ich mich erweisen werde. Ja? Das heißt, ihr müsst auf mein Handeln gucken. Ihr müsst ans Ende gucken. Ich bin gar nicht sonst verstehbar für euch. Sehr wichtig, nicht wahr? Dass wir Gott vom Ziel her deuten, dass er mit uns geht. Die hebräische Schrift, wissen Sie ja, geht von rechts nach links. Jemand hat mal gesagt, die hebräische Sprache kann ein Ruderer am besten verstehen. Ist schon richtig, nicht wahr? Er guckt nach vorn und rudert nach hinten. So ist das. Gottes Handeln verstehen wir nur vom Ziel her, nicht vom Anfang her. Und einen Menschen können wir nur von dessen Ziel her verstehen. Wir dürfen einen Menschen nicht von dem her, was er gerade ist, her verstehen, sondern wir müssen immer sozusagen prophetisch gucken, was hat Gott mit ihm alles noch vor. In jeder Erziehung, in jeder Kindererziehung ist das so wichtig. Bloß kein Kind fixieren auf das, was wir gerade mal mit ihm erleben. Der Mensch ist doch veränderbar und Gott will ihn verändern und Gott hat doch Ziele und Gott will doch aus uns ein Ebenbild machen. Ja, das ist das Gefährlichste, was wir machen können, Menschen zu beurteilen nach unseren bisherigen Erfahrungen. Wir müssen Menschen beurteilen nach den Plänen, die Gott mit ihnen hat. Dann kommen wir an die Sache heran. Also Sie sehen, gar nicht so einfach, nicht wahr? Wenn man das Wesen Gottes verstehen will und den Namen Gottes. Wenn wir einen Namen haben, dann denken wir, na gut, jetzt haben wir die Person. Aber bei Gott ist das nicht so. Gott kann man nur verstehen und seinen Namen nur recht deuten, wenn man das Ziel, seine Pläne, sein Wesen mit einkalkuliert. Also, das ist die Selbstoffenbarung Gottes an Mose. Und diese Selbstoffenbarung greift Jesus auf in den Ich-Bin-Worten. Ja? Das waren doch Hebräer, die Leute. Die kannten doch ihre Sprache. Anihu war das Hebräische Ich-Bin. Und Wenn ein Hebräer Anihu gehört hat, dann wusste er sofort, 2. Mose 3, das ist Gott. Ja? Und wenn Jesus mit den Ich-Bin-Worten auftritt, ich bin das Brot des Lebens, dann wusste jeder, das ist ein Gottesanspruch. Ich bin derjenige, der sich damals bei Mose offenbart hat und konkret bin ich das Lebensbrot für euch alle. So sind diese Ich-Bin-Worte zu verstehen. Und wenn ein Pharisäer oder Schriftgelehrter ein einziges Ich-Bin-Wort gehört hat, war das schon das Todesurteil. Denn dazu war kein Mensch berechtigt, Ich bin zu sagen. Das durfte nur Gott. Aber Jesus hat es 7-mal gemacht. Das war ein 7-faches Todesurteil, was er hier sich selbst unterschrieben hat. Also die ganze Episode am Dornbusch ist hochinteressant und die empfehle ich mal wirklich energisch zu studieren. Da wird einem ja so viel deutlich. Ja. Der brennende Dornbusch ist ja auch kein Zufall. Der Dornbusch, das steht für Israel. Gott sucht Frucht an diesem Volk, findet es nicht, deswegen Dornbusch. Brennender Dornbusch, Gerichtsurteil über Israel. Diesem Volk werden Strafurteile und Gerichtshandlungen Gottes noch folgen. Aber nicht als endgültige Verurteilung, sondern als pädagogisches Strafhandeln, das dieses Volk dereinst dann doch noch zum Ziele bringt. Also da steckt so viel drin. Ich bin, das ist also das, was den Jüngern hier wie ein Keulenschlag, wie ein Paukenschlag entgegenspringt. Und das ist natürlich das Erste, was ihnen auch die Furcht nimmt. Denn wenn Gott in Person mir gegenübertritt, dann habe ich eigentlich gar keine Zeit, gar keine Lust mehr, mich zu fürchten. Dann bin ich einfach in einer ganz anderen Dimension drin. Dann ist die bisherige Lebensbefindlichkeit durchdrungen, ja, von einer viel stärkeren und größeren Wirklichkeit, von der unmittelbaren Gotteswirklichkeit. Was ist denn Furcht, nicht wahr? Was ist denn Angst? Angst kommt ja von Enge. Da fühlt sich ein Mensch beengt, in die Zange genommen, ja, durch die Umstände des Lebens, durch Schmerz und durch Ausweglosigkeit und durch Feindschaft und was weiß ich. Ja, das sind alles Vorfindlichkeiten, die wir in dieser Wirklichkeit wahrnehmen. Aber diese Wirklichkeit wird dann durchdrungen von einer göttlichen Wirklichkeit, wenn Gott als Person uns entgegentritt. Und genau das haben die Jünger erfahren. Durch dieses eine Wort, ich bin. Und dann bekommen sie die Chance, die Furcht zu überwinden. Und das ist natürlich nicht nur für diese Stunde da in der Nacht gedacht gewesen, sondern das sollte sie ja prägen für ihr ganzes weiteres Leben. Ja. So, und dann kommt das zweite Wort. Fürchtet euch nicht. 365 Mal hat man gezählt, kommt das vor in der Bibel. Für jeden Tag einmal. Fürchtet euch nicht oder fürchte dich nicht. Wenn man in der Konkordanz mal das verfolgt, in welchen Situationen, welche Menschen dieses Wort gehört haben, dann ist das schon eine reine Predigt für sich. Da merkt man, dass es eigentlich gar keine Lebenssituation gibt, wo dieses fürchte dich nicht nicht gilt. Abraham hat es gehört, als er vor seiner eigenen Kinderlosigkeit Angst bekommt. Aus ihm soll ein großes Volk werden und er kriegt kein Kind. Ja? Und dann fürchte dich nicht. Isaak hört es, als die Philister ihn bedrängten. Jakob hört es, als Gott ihn ermutigt, im hohen Alter noch nach Ägypten zu ziehen. Die Israeliten hörten es. Viele, viele Male. Zum Beispiel von Mose, als die Streitmacht der Ägypter kam. Völlig ausweglose Situation am Schilfmeer. Ich war vorne das Meer, rechts und links Felsen, da hinten die Staubwolken, die das herannahende Heer der Ägypter bezeichneten. Jeremia hört es, als er zum Propheten berufen wurde. Die Frauen hören es am Auferstehungsmorgen, am Grab, wo sie Jesus nicht mehr gefunden haben. Ja, und hier möchte ich nur noch einmal das unterstreichen. Wenn Gott spricht, dann geschieht was. Wenn Menschen uns trösten und sagen, Kopf hoch, das wird schon wieder, ist das zwar oft gut gemeint, aber es hat ja keine Wirkung. Es hat ja keine Wirkung. Ja? Man möchte es gern glauben, aber man weiß mit jeder Faser des Herzens, das ist ja nur ein Mensch, der mir das hier sagt. Man freut sich im Moment, klar, über jede Anteilnahme, aber wenn Gott sagt, wenn Gott selbst sagt, fürchte dich nicht, dann ist das, wie soll ich sagen, dann ist das sofort eine Hinwegnahme der Furcht. Ja? Fürchte dich nicht heißt, ja, du wirst dich jetzt nicht mehr fürchten. Was Gott sagt, das macht er. Was Gott sagt, das macht er. Und deswegen ist es so wichtig, dass Gott selbst spricht. Und dass wir ihn sprechen lassen und dass wir auf ihn hören. Als der Vater von Adolf Schlatter hat er erzählt in seinem Erinnerungsbüchlein, er lebt es, sich zum Sterben legte und die ganze Familie trostreiche Worte da an seinem Bett ihm zusprechen wollte, sagt er, ich will das Kapitel. Und jeder wusste, was damit gemeint war. Jesaja 53. Ja. Da wollte er überhaupt nichts anderes hören. Nur noch Jesaja 53, weil er einfach Gott hören wollte. Ja? Gottes Wort. Und dann wird die Situation anders und dann kommt ein Mensch in die Lage, seine Furcht abzuschütteln, seine Angst zu überwinden. Dann merkt er, hier ist er in einer neuen Wirklichkeit drin. Wenn Gott dieses Ich Bin spricht, wenn Gott dieses Fürchte dich nicht spricht, dann werden wir verändert. Wir werden wirklich verändert. So, und nun kommt noch ein interessanter Zug in diese Geschichte hinein. Ja, man könnte schon fast an ein zweites Wunder denken. Mit einem einzigen Satz wird dieses Wunder gerade mal so beiläufig erwähnt. Was in der Bibel so beiläufig erwähnt wird, ist oft das Allerwichtigste. Da wollten sie ihn ins Boot nehmen und sogleich war das Boot am Land, wohin sie fahren wollten. Also, dass ihnen da Jesus auf dem Wasser begegnet, das werden die bestimmt nicht vergessen haben. Aber dass sie sofort an Land waren, das war ja noch augenfälliger. Sie waren ja mitten auf dem See, das lässt sich ausrechnen. Wenn man eine Stunde lang bei Wind und Sturm rudert, dann ist man so ungefähr mitten auf dem See. Und jetzt sind sie plötzlich an Land. Was hat denn das zu bedeuten? Das hat ja auch was zu bedeuten. Mit unsichtbarer Kraft geschoben und gehoben, sind sie plötzlich am Ziel. Denn es heißt ja, wohin sie fahren wollten. Kapernaum, wie gesagt, am Westufer gelegen. Das gibt uns zu denken. Was wird hier ausgedrückt? Oder was sollte den Jüngern hier deutlich gemacht werden? Doch ganz bestimmt dies, ihr kommt zum Ziel. Ihr kommt zum Ziel. Zu dem Ziel, was ich euch für euch gesetzt habe. Ihr kommt mit meiner Hilfe am Ziel sicher an. Inmitten aller Finsternisse. Die Stürme eures Lebens werden vergehen, die Finsternisse werden von Licht erhellt werden und dann seid ihr am Ziel. Und ihr werdet euch wundern, wie schnell das gegangen ist. Das ist doch eine wunderbare Botschaft, die hier durchkommt. Eine versteckte Verheißung. Dass Gott uns nicht nur Ziele setzt, sondern dass er uns selber ans Ziel bringt. Wir setzen uns natürlich auch. Durch Nöte ans Ziel bringt. Wie viele Ziele haben wir uns schon gesetzt in unserem Leben? Und haben sie eigentlich zu hoch, zu niedrig gesetzt, an der falschen Stelle gesetzt? Immer schwierig mit unseren eigenen Lebenszielen. Aber die Ziele, die Gott uns gesetzt hat, die sind erreichbar mit seiner Hilfe und an die kommen wir hin. Und das größte und gewaltigste Ziel ist die ewige Heimat. Philipper 3, Vers 20. Das ist für mich immer ein unerhört tröstliches Wort. Unsere Staatsbürgerschaft ist im Himmel, von wo aus wir auch erwarten. Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verklären wird und gleich machen wird seinem eigenen Leib. Eines der schönsten Worte überhaupt, christlicher Hoffnung. Unsere Heimat ist im Himmel. Das ist das Ziel, das Gott sich für uns vorgenommen hat. Und wir werden uns wundern, wie schnell wir dort sind. Aber eben mit göttlichen Zeitbegriffen gemessen, ja. Ich will hier keinem die Verheißung geben, dass er morgen schon beim Herrn ist. Aber es wird schnell und sicher durch alle Finsternisse und durch alle Stürme hindurch geschehen. Und wir werden da sein. Und Manfred Siebold hat ein Lied gedichtet: Wir werden sein wie die Träumenden. Ja, und wir werden uns wundern über unser eigenes Leben, wie kurz es eigentlich war angesichts der Ewigkeit und wie wichtig wir die unwichtigen Dinge genommen haben. Das wird alles noch hochinteressant werden. Und das lässt sich ja auch an biblischen Gestalten wunderbar ablesen, wie Gott sie zum Ziel gebracht hat. Ja, er setzt ihnen Ziele und dann kommen sie an. Und Petrus ist der Felsenmann, auf dem Gott die erste Gemeinde gegründet hat. Und plötzlich erlebt er, der noch vor der Auferstehung Jesu vor einer bloßen Magd Angst hatte, dass er mit Vollmacht predigen kann und dass Tausende von Leuten sich bekehren. Das muss man sich mal überlegen. Das war ja gar nicht in seinem Erfahrungshintergrund drin. Plötzlich 5000 Männer, ja, gehörten zur Gemeinde. Ein paar Wochen nach Pfingsten. Also da war er schon weitgehend angekommen an dem Ziel, was Gott sich mit ihm vorgenommen hat. Oder Paulus, muss man sich das auch mal überlegen. Ein Paulus wird vor Damaskus vom Pferd geworfen und wird blind gemacht und kriegt dann noch als Blinder die Mitteilung, der Herr schickt dich zu den Heiden. Und wird ihm zeigen, was er leiden muss, um seines Namens willen. Was war das für eine Erfahrung des Paulus? Und in Jerusalem begegnet ihm Jesus noch einmal und bestätigt ihm, dass er ihn zu den Heiden schicken wird. Und ja, ohne E-Mail, ohne Flugzeug, ohne die ganzen Kommunikationsmöglichkeiten, die wir heute haben, soll er ein Weltreich missionieren. Das muss man sich mal vorstellen, dieses Ziel, dieses gewaltige Ziel. Und Gott gibt dem Paulus Cleverness und Klugheit und Weisheit und er entwickelt eine Missionsstrategie und schafft das. Er schafft das. Er geht an die Knotenpunkte des Römischen Reichs und bleibt dort kurze Zeit. In Korinth und Ephesus war es ein bisschen länger. Und schult die Leute und vertraut auf Gott, dass alles weitere läuft. Und das Römische Reich war 300 Jahre später für Christus gewonnen. Letztlich durch seinen Einsatz. Das ist schon gewaltig. Ja, durch Finsternis und Stürme kommt der Mann ans Ziel. Das ist eigentlich wunderbar, wenn man am Ende seines Lebens sagen kann, Gott hat mich ans Ziel gebracht. Ja, und wenn man doch dann Ewigkeitliches feststellen kann, naja, wahrscheinlich kann man das gar nicht selber, aber Gott kann es. Pastor Kemmen hat gesagt, nur das Geschenkte bleibt. Das ist auch ein interessantes Wort. Nur das Geschenkte bleibt. Nur das, was wir uns haben von Gott schenken lassen, wird uns überdauern. All das, was wir selber erarbeitet haben, all das, was wir mit eigenen Mitteln und Methoden geplant haben und bewerkstelligt haben, wird alles wieder vergehen. Das wird wie Staub zerfallen. Aber das, was Gott uns geschenkt hat, das wird bleiben. Kann man sich auch mal ein bisschen schulen. Was ist eigentlich Geschenktes in meinem Leben? Und was ist Erarbeitetes? Das ist ja auch die Ohnmacht eines Predigers. Er kann nur das weitergeben, was Gott ihm geschenkt hat. Er kann sich sehr schön vorbereiten, er kann 10 Kommentare lesen und er kann sehr vieles machen. Aber das wird alles vergehen. Nur das, was Gott ihm geschenkt hat, das wird dann bei den Leuten bleiben. Das heißt natürlich nicht, dass man sich jetzt nicht vorbereiten soll. Ja, das wäre der Trugschluss. Aber wir sind Bettler und das war die Erkenntnis, die Luther ja auf dem Sterbebett plötzlich bekam. Wir sind Bettler, das ist wahr. Was den ungläubigen Menschen unmöglich erscheint, das kann Gott möglich machen. Gott fasst mit an, Gott bringt eine Sache zum Ziel. Und wenn Gottes Zeit da ist, geht alles ganz schnell. Dann läuft das einfach. Ich weiß von meiner eigenen Doktorarbeit, da habe ich erst großen Schiffbruch erlitten, mit eigenen Kenntnissen und ja, stolz geschwellter Brust habe ich die angefasst und dann sagt der Professor nach 2 Jahren Arbeit, Sie haben Ihr Ziel verfehlt. Ja, ich habe Ihnen doch eine ganz andere Aufgabe gestellt. 2 Jahre gearbeitet für nichts und wieder nichts, das hört man nicht so gern. Es war noch ein bisschen netter alles, als ich es jetzt so berichte. Nach 2 Jahren habe ich nämlich die ersten Kapitel ihm abgegeben, das war im November. Und er sagte mir, ja, ich werde Ihnen in den nächsten Wochen Bericht geben, wie es so ist. Und da kam 2, 3 Tage vor Weihnachten kam der Brief vom Professor. Und den habe ich nicht aufgemacht, den habe ich unter den Weihnachtsbaum gelegt. In meiner absoluten Dummheit, ja, und Überheblichkeit. Überheblichkeit, weil ich dachte, Mensch, das ist eine schöne Weihnachtsbotschaft, ja, die da drin ist. Und das genehmigste dir am Heiligabend. Ja. Und dann mache ich Heiligabend den Brief auf, Sie haben Ihr Thema verfehlt. Und dann schreibt er auch noch, also ich sehe auch keine Möglichkeit, Ihre Arbeit weiter zu betreuen. Ja, also es war wirklich Schluss. 2 Jahre umsonst gearbeitet. Und dann, ja, muss man das erstmal annehmen. Aus Gottes Hand. Das war meine erste Bewährungsprobe als Christ. Ich war kurz vorher Christ geworden und hatte eben auch Glaubenspunkte in die Arbeit eingearbeitet, die er gar nicht hören wollte. Und so kam das. Und dann blieb die Arbeit jahrelang liegen. Und dann lerne ich, als ich junger Vikar war in Erlangen, einen Professor kennen. Und der war dann bereit, die Arbeit zu betreuen. Aber dann war ich noch nicht sofort in der Lage. Dann wurde ich Pfarrer in Oberfranken. Und dann hat mir noch jemand gesagt, mach doch die Arbeit zu Ende. Und ich hatte keine Lust mehr. Ja, wenn man in der Gemeindearbeit steht, dann, und es war eine kleine Erweckung, und ich, ja, neue Aufgaben waren einfach da. Und dann sind wir, weiß ich noch ganz genau, 76, 77 mit Freunden bei einer Silvesterfreizeit gewesen. Und jeder sollte dann mal einen Wunsch äußern. Und die anderen wollten drüber beten. Und so habe ich einen Wunsch geäußert, habe gesagt, bitte gebt mir mal einen Rat, was soll ich denn mit dieser Arbeit machen? Die ganzen Akten liegen alle da und 2 Jahre gearbeitet. Und da haben wir drüber gebetet, betend ins neue Jahr gegangen. Und dann kamen die alle zu mir und haben gesagt, schreib die Arbeit zu Ende. Mir ist klar geworden, schreib sie zu Ende. Und dann habe ich gesagt, gut, auf das hin schreibe ich sie zu Ende. Und dann lief das so wunderbar. Das glaubt mir heute keiner mehr, wenn ich das sage. Ja? In 2 Monaten habe ich meine Doktorarbeit geschrieben. Ja? Die Kirche hat mich für 2 Monate beurlaubt. Ja? Und ich habe Vertretung gehabt. Und ich habe eine Frau gehabt, die das alles abschreiben konnte. Damals noch ohne Computer, alles noch mit der Hand. Schreibmaschine. Und jeden Morgen von um 6 bis nachts um 12 gearbeitet. Und eine wunderbare Kraft bekommen. Auf meine Doktorarbeit habe ich immer an jedem Abend hingeschrieben, Halleluja, gelobt sei Gott. Und alle Bücher, die ich brauchte, manche schwierigen, seltenen Bücher in Ost-Berlin, damals war die Grenze noch, habe ich gekriegt, habe alles gekriegt, Gott hat alles gemacht. Nach 2 Monaten war ich fertig. Genau am selben Tag, als meine Beurlaubung ablief, war ich fertig. Werde ich nie vergessen. Ja, weil Gott einfach schnell, problemlos ans Ziel bringt, wenn er Ja und Amen sagt. Wenn er das will, dann läuft der Hase. Das ist sagenhaft. Also ich wünsche uns allen solche Erfahrungen. Da wollten sie ihn ins Boot nehmen. Und sogleich war das Boot am Land. Dort, wohin sie fahren wollten. Wunderbar, wenn wir zum Ziel kommen. Zum Ziel in diesem Leben, aber auch zum Ziel, dass Gott sich generell für die Ewigkeit uns sich vorgenommen hat.
Es sprach zu Ihnen Pastor Dr. Joachim Kochlovius zum Thema Das fünfte Zeichen Jesu im Johannesevangelium. Sie hörten eine Sendung des Gemeindehilfsbundes. Wir stehen Ihnen gern zur Verfügung, wenn Sie Fragen oder persönliche Anliegen haben. Die Anschrift unserer Geschäftsstelle lautet Lerchenweg 3 29664 Walsrode. Unsere Telefonnummer ist 05161 9 1 1 3 3 0. Unsere Faxnummer 05161 9 1 1 3 3 2. Die E-Mail-Anschrift lautet info@gemeindehilfsbund.de. Unsere Internetseite finden Sie unter www.gemeindehilfsbund.de. Gern senden wir Ihnen Informationen über unsere Arbeit zu. Da wir ein Glaubenswerk sind, das auf Spendenbasis arbeitet, freuen wir uns über jeden, der für die Arbeit des Gemeindehilfsbundes betet und sie finanziell fördert. Unsere Kontonummer lautet 5051909. Die Bankverbindung Kreissparkasse Walsrode. Bankleitzahl 25152375. Gottes Segen mit Ihnen bis zur nächsten Sendung des Gemeindehilfsbundes.